Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Paul Ronzheimer. Paul ist Journalist, Podcaster und stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und bekannt auch als Kriegsreporter, der schon in einigen der gefährlichsten Regionen der Welt unterwegs war.
In unserem Podcast haben wir mal die Rollen getauscht. Es war Paul, der sich unserem Fragefeuer ausgesetzt hat. Und wir haben in einem sehr, sehr offenen und ehrlichen Gespräch über Pauls Weg nach oben gesprochen, wie wichtig für ihn dahin der Lokaljournalismus war. Wir haben über seine Sorgen und Ängste gesprochen, wie sich's für ihn und auch seine Liebsten um ihn herum anfühlt, wenn er ständig sich in gefährliche Situationen begibt. Und wir haben auch mit ihm darüber gesprochen, was es ihm bedeutet hat, Ende letzten Jahres den Bambi zu gewinnen und was hinter seinen doch sehr, sehr emotionalen Worten während der Ehrung steckt.
Paul Ronzheimer verrät uns seine journalistische Bucketlist, die Interviewpartner, die er gerne noch vors Mikro kriegen würde. Viel Spaß mit Paul Ronzheimer. Freunde, 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 da sind wir wieder. Eine neue Folge, Dein erstes Mal. Wir sitzen zusammen, wie immer an meiner Seite. Arndt, grüß dich Arndt.
Moin Martin.
Und ein ganz besonderer Gast macht heute das Trio komplett. Wir haben zu Gast einen Mann, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Paul Ronzheimer ist zu Gast. Grüß dich, Paul.
Moin, moin.
Paul, schön, dass du da bist. Wir starten immer rein mit einem bestimmten ersten Mal unseres Gastes. Und bei dir haben wir echt viele Anknüpfpunkte gefunden. Wollen dich jetzt aber mal so ein bisschen rausholen aus, für eine kurze Zeit, aus dem, was dich jetzt gerade wahrscheinlich beschäftigt. In einer wilden Zeit, in einer Zeit, wo ein Brennpunkt nach dem anderen aufpoppt, wo du von Ukraine über Kolumbien, gerne in den Iran, das geht ja jetzt gerade nicht, aber du bist viel unterwegs, jetzt gerade geht's mal kurz, für eine kurze Zeit um dich. Und deswegen ist meine erste Frage an dich auch, heute bist du, kann ich so sagen, einer der absoluten Top-Journalisten des Landes. Kannst du dich an den Moment erinnern, an den ersten Moment, wo du dir gedacht hast, ich als Journalist, ich als Schreiber bewege Menschen, ich kann mit dem, was ich tue, Menschen bewegen?
Ja, kann ich. In Emden, als ich Fußballreporter war bei Kickers Emden, da haben mich auf der Straße manchmal Leute bepöbelt, weil sie gedacht haben oder das fanden, dass ich viel zu kritisch über die fußballerischen Leistungen berichtet habe. Und was irgendwie faszinierend war, auch ein bisschen unheimlich, wie wichtig so ein Sportreporter für einerseits die Leute dort war, aber auch für die Spieler selbst, weil ich habe zwar Fußball gespielt, ja, und kannte mich damals auch aus, heute nicht mehr so, und war auch verantwortlich, die Noten zu geben im Kicker in der dritten Liga. So, und da haben sich manche Spieler natürlich schon gefragt, jetzt sitzt da dieser 19-jährige komische Typ und der entscheidet jetzt irgendwie, ob ich eine 3, eine 4 oder eine 1 bekomme. Und da habe ich gemerkt, oh, das hat ganz schön Einfluss.
Aber war das nicht schön? Also ich habe ja auch als Lokaljournalist irgendwie angefangen und ich erinnere mich noch, ich habe das Martin gerade noch erzählt, wenn man am Ascheplatz stand und dann kam jemand auf dich zu mit einem, in dem Fall, Döner in der Hand und hat gesagt, hier, den kriegst du aber nur, wenn morgen mein Sohn in der Überschrift steht. Hattest du sowas? aber wirklich, also dieser direkte Kontakt, hattest du den auch?
Ja, also es wurde nie so ausgesprochen, aber mein Eindruck war, dass mir manche Spieler in der Hoffnung, dass sie bessere Noten bekommen, Informationen gegeben haben.
Ah, so rum, okay.
Also das ist, glaube ich, das haben sie nie gesagt hier, wie kannst du mir denn da eine 4 oder eine 5 oder so geben, aber anders konnte ich mir eine bestimmte Motivation gar nicht vorstellen, ja. Aber das war natürlich auch echt eine Herausforderung dann und es ist ja auch immer so im Leben, jetzt ganz unabhängig davon, was für einen Job du machst, manche Leute magst du mehr, manche weniger, und sich davon frei zu machen und irgendwie das objektiv zu betrachten, das war eine Herausforderung, sowohl im Sport als auch schon vorher in der Lokalpolitik und im Lokalen, ja, ich habe Emder Zeitung genannt, aber ich habe vorher bei einem Anzeigenblatt angefangen, beim Heimatblatt in Aurich, und war da schon so mit 15, 16 in den Gemeinderäten unterwegs. Und da ging es dann auch so ein bisschen darum, dass die einen überhaupt ernst nehmen, ne? Also ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Mhm. Warum schicken die einen 15-jährigen Gemeinderat?
Und was hat das dann mit dir gemacht? Wie bist du mit der Situation dann umgegangen?
Ja, ich habe versucht, mich ein bisschen zu verkleiden. Also habe irgendwie seltsame Anzüge getragen und so komische Jacken und so Mäntel, ja, dass ich irgendwie erwachsener aussehe. Aber mir hat es großen Spaß gemacht. Vor allem hat es mir besonderen Spaß gemacht, wenn sich irgendwelche Politiker beschwert haben über Berichterstattung, die sie irgendwie zu kritisch waren. Also ums irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, ich fand es schon damals ganz gut, irgendwie in so ein Wespennest zu, ne, und irgendwas, ja, ich meine, wir haben da nichts enthüllt, sondern kritisch beschrieben, ja. Und das fand ich irgendwie am spannendsten. Also wenn es irgendwas Reaktionen ausgelöst hat, in die eine oder in die andere Richtung.
Fehlt dir heute in der großen Journalismuswelt, in der du dich bewegst, der Lokaljournalismus ab und zu?
Ja, fehlt mir schon. Ab und zu. Also ich bin immer Weihnachten in Aurich bei meinen Eltern, also in der Nähe von Aurich wohnen die. Und da lese ich die ganzen alten Lokalzeitungen und lese das noch genauso wie früher. Also kann dann auch sagen, Mensch, das ist jetzt irgendwie gute Seite. Ja, als Lokalreporter hat man ja auch die Seiten selbst layoutet früher. Ja, also wo das Foto rein, auch das gab's schon. Und bin da immer noch sehr begeistert. So, merke aber schon, dass da echt die Leute fehlen, ja, mittlerweile. Also dass es immer dünner wird und die natürlich auch Probleme haben, Reporter überall hinzuschicken. Aber ich vermisse schon manchmal diese lokale Verortung, die dir irgendwie auch Kraft gibt. Ich finde so, wenn du, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster, Berlin, ja, wo ich gerade bin, wenn du hier berichtest oder auch von der großen, weiten Welt, dann ist das ja manchmal auch schwer zu greifen. Ja, ich finde, also durchs Podcasten, muss ich sagen, bin ich wieder sehr viel näher irgendwie an, in dem Fall, die Hörerinnen und Hörer gekommen und bekomme so Reaktionen, so direkte Reaktionen. Was eigentlich erstaunlich, also was ich so eigentlich nie erlebt habe, muss ich sagen. Also weder, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, für Bild unterwegs war oder auch, wenn ich in einer Polit-Talkshow saß oder sitze, ja, da gibt's ja auch ab und zu mal einfach dann, fand ich blöd oder fand ich gut oder warum haben sie das gesagt? Aber die Anzahl und die Intensität der Reaktionen durch Podcasten, das erinnert mich wieder an meine Zeit im Lokaljournalismus.
Du hast eben gesagt, mit 15, 16 in der Lokalpolitik hast du gerne schon mal in Wespennester gestochen und warst demnach ja auch Kritik schon ausgeliefert. Konntest du dir so früh schon dann ein Rüstzeug anlegen? Also wenn ich jetzt an mich denke mit 15, 16, da war ich jetzt, ich habe auch gut Fußball gespielt.
Ich habe nicht gut Fußball gespielt.
Ich habe darüber berichtet. Aber damals war es für mich schon schwer, mit Kritik vom Trainer umzugehen und sich so früh das Rüstzeug dafür anzulegen. Profitierst du davon dann noch heute?
Um meinen alten Fußballtrainer zu zitieren, den ich in der Fußgängerzone Aurich um Weihnachten herum getroffen habe, zusammen mit Freunden, der dann zu meinen Freunden sagte, ja, der Paul, der war ein Problemfall, ja, als linker Verteidiger. Also so viel zum Fußball. Ja, ich denke schon. Also dadurch, wenn man früh anfängt als Reporter, dass man eben diese Erfahrung früher macht. Und ich glaube auch, dass es für die persönliche Weiterentwicklung wirklich, wenn du Reporter sein willst, total wichtig ist, diesen klassischen Weg im Lokaljournalismus zu machen. Und eben nicht, weiß ich nicht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre nicht zum Heimatblatt gegangen und nicht zur Emder Zeitung und hätte gesagt, ja, ich studiere jetzt, weiß ich nicht, Geschichte und Politik, dann kannst du ja auch sagen, ich mache jetzt da an meinem Uniort irgendwie in der Lokalzeitung, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das schon während der Schule machen muss, aber manche machen das ja auch nicht, sondern sagen, weiß ich nicht, ich will eine große Außenpolitik-Analyse schreiben, so, ja, mein Eindruck ist aber, dass es besser ist, wenn du vorher im Lokaljournalismus aus Aurich oder Wanne-Eickel berichtet hast.
Genau, Van Eyckel.
Das bist du doch, ne?
Das bin ich, auf jeden Fall. Und ich muss wirklich sagen, das, was du sagst, ist so diese ganz, ganz krassen Basic Skills, die ich mir da angeeignet habe. Also man hat da, ich habe am Wochenende Herne oder Van Eyckel war eine Tischtennis-Hochburg. Und die hatten unfassbar viele Vereine im Tischtennis. Und ich habe teilweise 3 komplette Seiten am Wochenende, also große Seiten, mit Tischtennis vollgeballert. Das heißt, das war wahnsinnig viel. Ich habe über Tischtennis geschrieben, also wohlgemerkt. Und ich war nicht bei einem Spiel zugucken, sondern habe über Tischtennis geschrieben und habe das so berichtet, was mir die Leute am Telefon berichtet haben. Also das war schon echt auch harte Schule. Und das hilft einem aber wahnsinnig, wenn man einfach, man hatte gar keine Wahl. Es gab keinen anderen und man konnte irgendwie gerade ausschreiben, dann wurde man da hingesetzt und durfte halt über Tischtennis schreiben. Aber ich habe das immer sehr vermisst. Auch jetzt noch dieses direkte Feedback, ne, was man da bekommen hat in der Halle, am Platz. Das hat man ja so dann jetzt irgendwie nicht mehr. Aber wo ich nochmal kurz reingehen will, das Thema Kritik, Paul, wenn du da früher Kritik bekommen hast, wie gehst du heute mit Kritik um? Weil ich meine, als stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, du stehst ja voll im Feuer. Also wie nah lässt du dir an dich ran?
Ja, kommt drauf an, muss ich sagen. Also im Internet, wenn ich mir dann auf X bestimmte Pöbeleien anschaue oder bei Blue Sky auch, ja, das muss man ja auch sagen, verrückterweise sollte das ja das bessere X sein, aber mein Eindruck ist, dass wenn dann dort Leute auftreten, die diese Community irgendwie nicht so mag oder zumindest findet, der Arbeitgeber, den er da hat, ist der falsch oder was auch immer, dass man es dann da auch abbekommt. Ich finde es eigentlich schade, dass das so wenig konstruktiv ist, weil, mein Gott, ja, wir alle lernen das ganze Leben sowieso. Auch bestimmte Podcasts sind besser oder schlechter oder Fragen besser, was auch immer, ja, also dem stelle ich mich schon, aber ich habe jetzt selten im Internet jetzt, also in den sozialen Medien was gelesen, wo ich dachte, okay, da nehme ich was mit, ja, also ich finde bei YouTube ist es besonders krass, also gerade wenn ich aus der Ukraine berichtet habe, ja, also da haben Leute mir abgesprochen, dass ich überhaupt da war, dann haben sie mich, glaube ich, Lord Helmchen haben sie mich immer genannt, weil sie irgendwie dann so Fotos veröffentlicht haben mit mir, mit Helm, dann haben sie behauptet, das ist alles Lüge mit den Raketen und der Kinjal und so. Und da gibt's so eine Community und das sind gar nicht so wenige, ja. Das nehme ich mir nicht so sehr zu Herzen, da stumpft man ab, was einerseits positiv ist, andererseits auch nicht gut, weil du sollst ja von der richtigen Kritik irgendwas mitnehmen. Ich bin einfach weniger in den sozialen Medien unterwegs. Also ich lasse mich auch kaum noch auf Debatten ein. Früher hätte ich irgendwie zu jedem irgendwas geschrieben und dann da und habe auch früher häufiger zu Dingen meine Meinung gesagt. Das habe ich auch verändert, weil ich einfach diese Lautstärke und ständig die Meinung sagen und dazu. Ich habe gar nicht so viel Meinung, ja, also sondern ich versuche zu verstehen und zu analysieren. Ja, schwieriger ist das eher, wenn das so irgendwie auf der Straße passiert oder so, ne? Also da gibt's auch sau viel Nettes, also jetzt gerade so durch den Podcast, dass viele kommen und sich bedanken, ja, das muss man mal vorschieben, das ist eigentlich das meiste, ja, dass Leute sagen, Mensch, ich finde das total interessant und Ukraine und dies und so und das ist gerade durch den Podcast entstanden, aber gibt's auch Leute, also ich erinnere mich da an die Ukraine-Zeit, die mich irgendwie laufe ich auf der Straße in Berlin, ja, und irgendjemand sagt, du Kriegstreiber oder sogar auf der Straße sagt dann jemand irgendwie, ach, du bist doch Lord Helmchen, wo ich denke, sag mal, Leute, was ist mit euch kaputt? Oder Leute haben mir an die Fassade geschrieben, ja, Ronsheimer, wir kriegen dich, ja, so, also da machst du dir natürlich schon Gedanken, oder jetzt jüngst, ne, bei unseren Sat.1 Dreharbeiten, wo dann wir irgendwie oder ich als Nazi beschimpft wurde. Ja, ich mache mir da vor allem dann so Gedanken, wenn das schon mich betrifft, ja, wie ist das eigentlich bei anderen, die so ihre Meinung sagen und Öffentlichkeit sind, wenn ich da so Leute sehe, die jetzt, weiß ich nicht, täglich eine Nachrichtensendung moderieren und dadurch noch viel präsenter sind, ja, eine Dunja Hayali zum Beispiel, was die so abbekommt, ja, und denk dann auch, war das wohl schon immer so oder hat sich die Gesellschaft dahin entwickelt?
Und wie ist dein Fazit?
Ich glaube, es ist schlimmer geworden. sehr viel schlimmer. Ja. Mhm. Und ja, und auch das, ne, wenn das so feindselig geworden ist, so, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Ja, diese Aufladung auf beiden Seiten, AfD, aber eben auch auf der anderen, ja, macht mir Sorgen persönlich, muss ich sagen.
Und ist das gleichbedeutend auch mit Angst, wenn da an der Fassade steht, Ronsheimer, wir kriegen dich, macht das was mit dir, wenn du zur Ruhe kommst oder hinterfragst du, könnte jetzt hinter der nächsten Häuserecke irgendwas sein, was mich bedrohen könnte? Oder kriegst du das immer weggeschoben?
Ja, meistens kriege ich es weggeschoben, weil ich glaube, wenn du anfängst, darüber zu viel nachzudenken, ja, und zu sagen, mein Gott, ich kann mich hier gar nicht mehr bewegen, was auch nicht der Fall ist, ja. Ich habe jetzt die Extrembeispiele genannt. Es ist nicht so, dass mir das irgendwie jeden Tag begegnet, ne? Aber natürlich denkt man drüber nach, was ist, wenn mal jemand komplett ausrastet, ja, und weiß ich nicht, ob wir davon so weit entfernt sind in Deutschland. Mhm. Das ist, wir sehen das, was in den USA passiert. Nur, was ich da so interessant finde, wenn schon ich von manchen dort in so eine Ecke gestellt werde, und ich weiß, ja, es geht da um die Bild vor allem und um Axel Springer und ich bin eben das Gesicht, diese Argumentation, das kann ich alles verstehen. Und dass das aufgeladen ist, kann ich auch verstehen. Aber wenn sich die Leute und viele dieser Leute, zumindest mein Eindruck oder einige, die das kritisieren, die wissen ja durchaus, was ich mache und was ich schreibe, mein Podcast, und die dann trotzdem sagen, so, ja, wir jagen dich oder wir kriegen dich, so, das ist schon, oder ich erinnere mich an eine Situation auch mal bei einem Dreh, hier in Neukölln, ja, wo es dann um Israel ging, und wo dann Leute ausgerastet sind. Also ja, es kommt vor. War früher nicht so viel. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich da in den letzten Jahren nochmal irgendwie präsenter geworden bin für manche und sie mich eher erkennen.
Für mich ist das so abstrakt, wenn du das erzählst. Ne? Das ist diese Bedrohung, die ich, also ich stelle mir das wahnsinnig schlimm vor, aber ich kann das eher nicht nachfühlen. Die Leute, die so ganz eng an dir dran sind, du hast ja mal gesagt, dass auch deine Mutter, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber lange Zeit gesagt hat, wenn du irgendwie wieder mal an die Front musstest, ey, Paul, lass es doch mal. Oder was sagt dein Partner dazu, wenn du bedroht wirst? Also wie geht's mit den Liebsten um dich rum? Was sagen dir die dann?
Ja, ich versuche das eigentlich von denen fernzuhalten. Okay. Ja. Also klar kriegt mein Freund das mal mit. Ist das auch, also vielleicht auch aus dem Grund, dass ich jetzt mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, da irgendwie gemeinsame Fotos oder so zu veröffentlichen, ja, mit ihm zusammen. Weil ich denke, ich will da niemanden jetzt auch noch mit reinziehen, daran, dass ich mir das so ausgesucht habe und dass die Gesellschaft so polarisiert ist, ne? Und ja, so sieht er das eigentlich auch. Und bei meiner Mutter, ja, die hat sich auch wahnsinnig aufgeregt über diese Geschichte in Gießen natürlich. Vor allem über das eine Bild oder das Video, was da zu sehen war, von einer Frau mit diesem Omas gegen rechts Aufkleber, ja, die mich da auch als Nazi beschimpft hat. Und da habe ich jetzt gelesen in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wo es stand, dass aber tatsächlich diese Szenen dazu geführt haben, dass bei diesen Omas gegen rechts jetzt über ihre Richtung diskutiert wird, ja, also also einige halten das für richtig, was sie da gemacht hat und andere, aber offenbar die Mehrheit sagt, Leute, also wenn wir so auftreten, was bedeutet das für die Öffentlichkeit? Aber zurück zu meiner Mutter, die hatte nämlich eigentlich, wollte sie oder hat zumindest drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mach's einfach.
ist immer das Beste.
Ja, immer das Beste. Die wollte eigentlich eintreten bei den Omas gegen rechts.
Nein!
Ja, und dann passierte das aber vielleicht auch zur Schutznahme, ja, es war ja eine Frau, klar. Ja, das war jetzt nicht eine gesamte Gruppe von Omas gegen rechts, da waren auch andere dabei, aber dass die da ihren Sohn so angeht, also ich glaube, das haben sie sich jetzt verdorben.
Ein Mitglied weniger.
Ja.
Aber das verhindert ja nicht, dass du in diese Situation reingehst. Also ich aus der Jugend würde immer denken, okay, wie komme ich jetzt gar nicht mehr in diese Situation, wo diese Sachen entstehen können? Also ich ziehe mich eher zurück, damit diese Gefahr in Anführungszeichen nicht forciert wird. Dir ist es aber egal, du gehst einfach weiter nach vorne, weil Weil?
Weil ich Reporter bin. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe Sorge und Angst und noch einmal, ja, ich will das jetzt auch hier nicht überdramatisieren, mir ist ja nichts passiert in dem Sinne, ja, aber natürlich die psychische Lage und das, was da in Gießen geschehen ist und natürlich würde das vielleicht bei dem einen oder anderen dazu führen zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr oder ich ziehe mich zurück oder was auch immer, kann schon sein, aber bei mir führt es eher zum Gegenteil, also dass ich sage, ja, ich will hier in der Gesellschaft guten Journalismus machen, ja, für Leser, Zuhörer, Fernsehzuschauer. So, das geht eben nur so, wie ich es jetzt tue. Da ist man eben auch in der Öffentlichkeit. Das ist einfach so, es gehört mit dazu. Und nochmal, gibt auch sau viele schöne Begegnungen. Ne? Mhm. Was ich immer hochinteressant finde, ist auch gar nicht so leicht mit umzugehen, finde ich, dass die Leute offenbar beim Podcasten, ja, wenn sie dich, also verrückterweise gibt es, glaube ich, wirklich manche Leute, die uns jetzt jeden Tag hören, ja, also morgens oder abends oder was auch immer oder 5 Tage die Woche war nochmal, was ja eine wahnsinnige Zeit ist, die sie mit dir verbringen in diesem Podcast und ich habe das jetzt im Urlaub erlebt, in Österreich war ich ein paar Tage Skifahren. Da haben mich so viele Leute auf diesen Podcast angesprochen, ja, und wurden dann auch so direkt sehr, also kamen auch immer sehr nahe und hatten jetzt eigentlich auch das Gefühl, dass ich ihnen jetzt nochmal irgendwie auch erklären muss, was in der Ukraine passiert und im Iran und also so ein bisschen, sie treffen mich ja jeden Tag, ja, also es ist was vollkommen anderes als, wie gesagt, als Printjournalist oder auch, wenn ich das jetzt mit der Situation vergleiche, wo wir anfangs über die Emder Zeitung gesprochen haben, ja, wo beim Bäcker dann die Frau gesagt hat, so, aber diese Beziehung ist irgendwie viel näher, dass die Leute einen dann auch kaum noch rauslassen, bis du irgendwie mit ihnen über... Weil ich finde es einerseits schön, auf der anderen Seite willst du natürlich auch manchmal denkst du so, okay, jetzt ich kann jetzt nicht schon wieder irgendwie analysieren, was in der Ukraine passiert ist. Ich mach das schon häufig genug.
Ja, aber man hat das Gefühl, die Leute glauben, sie kennen dich. Ne? Ja. Also ich meine, das hat mir ja Micky Beisenherz mal gesagt, dass es bei ihm so ist, weil er lässt ja auch viel von sich, jetzt nicht nur in Apokalypse Filterquee, sondern gerade auch in dem Ding mit Olli Polak. Die Leute glauben, die kennen ihn. Er wird ständig darauf angesprochen. Also, ja. Ey, was hast du denn da gemacht? Und warst du eigentlich mal wieder? Und so, und das ist wahrscheinlich bei dir
ja, das, nicht. Ja, genau. Und ja, ich glaube, dadurch, dass es bei Micky eben auch so eine private Komponente hat, ne? Also privat im Sinne von, man weiß, wer seine Frau ist. Micky ist im Podcast. Ich sag den beiden auch immer, es sind eigentlich immer noch meine Lieblingsfolgen von den beiden zusammen. Ja, weil sie so eine tolle, du merkst irgendwie, also ich finde, du hast wirklich das Gefühl, du sitzt am Frühstückstisch bei den zwei Leuten, die sich jetzt über die News unterhalten, ne? So, das finde ich, gibt so diese Atmosphäre her. So, und ich denke, wenn du dann auch noch häufiger irgendwie von skurrilen Situationen, die du so erlebst, ja, aus der Bahn, jetzt war bei ihm im Podcast, da hat er über Situationen gesprochen, wie er irgendwie auf der Zugtoilette irgendwie rausgeklopft wird nach 2 Minuten, ja. Und das sind, glaube ich, schon so Dinge und deswegen haben die da was ganz Tolles erschaffen, so eine Morningshow mäßigen Podcast, der eben auch dazu führt, dass die Leute neben dem großen Iran und Ukraine eben auch so eine Leichtigkeit haben, ja, und sich irgendwie mit dem verbinden. Bei mir ist es ja so, dass ich zwar auch als Podcast-Host bestimmte Dinge berichte oder analysiere, wenn ich jetzt über Themen rede, mit denen ich mich sehr gut auskenne, Ukraine zum Beispiel, dann machen das ja Philipp Piatow und ich zusammen, also er interviewt mich. Und sonst ist es aber so, dass ich eigentlich meistens Gäste habe und selbst Fragen stelle. Und tatsächlich fühle ich mich in den Folgen, wo ich Fragen stelle, immer noch wohler. Weil ich immer denke, so in dem Moment, naja, eigentlich gibt es doch wahrscheinlich irgendeine Person, die die Situation jetzt besser erklären könnte. Ja, also als Beispiel Venezuela. So, jetzt war ich aber vor Ort Und wenn ich vor Ort bin, will ich schon immer irgendwie auch dann darüber berichten, wie es vor Ort ist. Also ich war leider nicht in Venezuela, sondern nur in Bogota, aber habe eben Oppositionspolitiker getroffen und so weiter. Manchmal finden die Leute das auch interessant. Wie läuft das jetzt als Journalist? Mhm. Ja, wie kommt man da rein oder nicht rein und so? Das mache ich dann schon. Und dennoch denke ich dann immer nach so einer Folge, ja, aber bringt das jetzt denjenigen, die Informationen haben wollen, wirklich weiter, was ich da bringe? Oder hätte ich eher, weiß ich nicht, einen Lateinamerika-Korrespondenten einladen sollen, den ich dann ein paar Tage später habe, der sich einfach perfekt mit dem Thema auskennt?
Paul, du hast es eben gesagt, das bringt auch so, so viel Gutes, so viel Positives mit. Kürzlich sehr, sehr positiv hast du einen Bambi verliehen bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Kannst du dich noch daran erinnern, als dein Name gefallen ist, was das mit dir gemacht hat? War das dann, du bist auf deinem Olymp angekommen oder was war das für ein Gefühl für dich?
Nee, an Olymp oder sowas habe ich nicht gedacht. Aber also es war so, dass wir wirklich gar nicht damit gerechnet haben. Weil es waren Bill und Tom mit Kaulitz Hills. Es war Checker Tobi, ganz toller Kollege auch. Jetzt ein Wahnsinns-Kinofilm rausgebracht. Meine Neffen und Nichten sind große Fans. Mord auf Ex von auch ganz zwei tolle Kolleginnen, die waren dort. Und ich bin fest davon ausgegangen, ja, werden Bill und Tom gewinnen, ja. Weil ich immer denke, so bei solchen Veranstaltungen, naja, also wenn die da jetzt schon hinkommen für ja aus L.A. einfliegen, dann werden die den schon bekommen, ja, war so mein Eindruck. Ohne dass ich irgendwas davon weiß, wie sowas abläuft. Wisst ihr vielleicht mehr drüber. Und dann war es aber total nett. Wir waren dann da mit hier Groß Philipp Pjatow und Daniel van Moll, der Chefproducer hier, der das neben Lieven Jenrich und Serda produziert, den Podcast, waren wir in München und haben eigentlich schon mittags angefangen, Bier zu trinken. Dann sind wir auf die Dachterrasse des Bayerischen Hofs gegangen, haben da einen Wein getrunken. Und so ging es eigentlich weiter. Und dann saßen wir dort am Tisch und ein anderer Freund war noch da, der auch zufällig bei uns am Tisch saß, Daniel Donskoy. Und wir saßen da und hatten echt einen super Abend. Und dann dauert das ja so wahnsinnig lange, ne? Also bis das so. Achso, und meine beste Freundin war mit Gia Haupt, mein bester Freund ist gestorben vor vielen Jahren, mittlerweile 5 Jahre her, an Krebs und sie ist die Witwe. So, und sie war mit und wir hatten einfach einen echten lustigen Abend. Und dann wurden so die Podcasts vorgestellt und die Filme und so. Aber vorher hat es 2 Stunden gedauert und ich weiß aber noch, dass ich vielleicht, aber ich glaube, es lag gar nicht nur am Alkohol. Also ich habe mich echt irre gefreut einfach, weil das auch so ein Projekt ist, ne? Es ist irgendwie anders, wenn du sowas von null aufbaust, ne? Und du das weiterentwickelst und wir stecken einfach wahnsinnig viel Arbeit rein, alle. Und dann bin ich da auf die Bühne, echt so richtig gesprungen auf die Bühne. Und hinterher meinten ganz viele, dass sie das so schön fanden, dass sich mal jemand richtig gefreut hat. Offenbar ist das nicht angesagt, dass man sich, da muss er irgendwie cool bleiben und dann eine Rede halten, die nicht zu emotional ist. Meine war dann schwerst emotional, fing dann auch noch fast an zu heulen, weil ich habe ja gerade von der meiner Freundin gesprochen, die Witwe ist. Und ich war vor 10 Jahren mit meinem besten Kumpel bei der Party, also beim Bambi. Und ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, irgendwie jetzt habe ich alles erreicht oder alles geschafft oder so, sondern habe es irgendwie als Bestätigung gesehen. Und dafür ich habe auch nie irgendwie Journalismus oder Dinge für Preise gemacht, ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal zurückdenke, na klar, habe ich mich auch verändert, so. Aber es gab durchaus Jahre, wo ich jetzt sagen würde, wo ich auch guten Journalismus gemacht habe. Ne? Das hing dann schon auch mit dem Haus zusammen, für das ich arbeite, dass es da jetzt nicht jeden Preis oder jede Nominierung gegeben hat. So. Und jetzt mit dem Podcast ist das plötzlich so, ja. Was ja auch irgendwie zeigt, weiß ich nicht, werden jetzt bei diesen Preisen immer diejenigen wirklich ausgezeichnet, die in dem Moment das beste Produkt haben, sondern muss es irgendwie in die Zeit passen oder so. Von daher, ich mache mir da nicht zu viel draus, aber es war echt ein cooler Abend, wahnsinnig schöner Abend.
Was ich so beeindruckend fand bei dir, also einmal die wahre Freude, wirklich, das hat man wirklich sehr, sehr doll gesehen. Ich erinnere mich noch gut, ich habe parallel dazu, klingt so ausgedacht, aber wirklich mit unserer gemeinsamen Freundin Suse telefoniert.
Ach,
und die sagte in dem Moment, weil ich hatte das hier in Portugal nicht so auf dem Schirm, ey, jetzt ist gerade, gleich kommt Paul irgendwie so. Und ich so, hä, wie? Und dann guckte sie das. Und genau in dem Moment, als wir gerade telefonierten, gewannst du dann. Dann habe ich quasi, es klingt jetzt wirklich, es ist nicht, cool. Also, liebe Grüße, Suse, genau.
Liebe Grüße, ja.
Und dann war es ja wirklich so, dann kommst du auf die Bühne und dann sind zwei Aspekte, die du betonst, und das finde ich rückwirkend wirklich bemerkenswert. Einmal ist es eben dieses, dass du sagst, dass das eine Auszeichnung für den Journalismus ist, dass du es so schön findest, dass Journalismus wieder anerkannt wird oder dass der Wert gesehen wird, und dann natürlich die Worte an deinen verstorbenen Freund und an deine Freundin. Hast du dir das im Vorfeld überlegt, was du sagst, oder eben gar nicht, weil du null damit gerechnet hast?
Nee, tatsächlich gar nicht, bis ich irgendwann am Tisch saß. Also ich habe mir keine Rede oder so aufgeschrieben. Und dann haben die mich halt am Tisch gefragt und haben gesagt, ja, was sagst du denn gleich? Ich dachte, ja, wir gewinnen doch sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, so, und nein, es war komplett spontan. Also ich habe es ja auch nirgendwo abgelesen, sondern es kam irgendwie über mich. Ich weiß immer gar nicht genau, ich habe auch über meine Mutter geredet und die WhatsApps und so. Und ich hatte dann hinterher fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich, weißt du, so als Norddeutscher, da ist man ja eigentlich nicht so emotional. Jetzt meine Eltern kommen aus Essen und Hessen sind, aber so, ich frage mich dann immer, ob sie das jetzt blöd fanden, dass ich sie irgendwie erwähnt habe oder so, ja. Aber ja, es war komplett spontan tatsächlich die Rede. Und was du sagst oder was ich dann gesagt habe, das meine ich auch tatsächlich, weil mich das selbst verwundert hat, und natürlich sind jetzt Hörerzahlen nicht alles, ja, aber wenn du siehst eine Entwicklung, die einfach bestimmt ist von null Klamauk bei uns, so, sondern echt einfach klassischer journalistischer Arbeit, das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, mal funktioniert es mit dem Gast, mal nicht so. Ja, das kommt natürlich alles dazu. Aber es ist ja auch ohne Gedöns bei uns, ja. Also es ist ja wirklich so pure. Wir haben nicht mal irgendwie Einspieler drin oder so, ja. Also, sondern es ist echt einfach Analyse, was ist da passiert. Und dass wir damit mal täglich so viele Hörerinnen und Hörer erreichen würden, und das finde ich tatsächlich eine Auszeichnung auch, dass Journalismus so auch in diesem Podcast-Bereich eben richtig gut funktionieren kann. Mich wundert selbst.
Täglich macht ihr den Podcast.
Ja.
Und Martin und ich haben so im Vorfeld jetzt überlegt, gut, jetzt, ich vermute mal, du hast ein etwas größeres Team als wir beide, die dir ein bisschen zuarbeiten.
Nein, das ist gar nicht. Kann ich dir genau sagen. Es ist so, dass wir eigentlich bis letztes Jahr, also der Philipp Pjatow, der Co-Host ist, der war eigentlich die ganze Zeit auch noch Ressortleiter oder Vize-Ressortleiter bei Bildpolitik. Das heißt, er hatte wirklich nur begrenzt Zeit. Ja, also hat die Co-Host-Sachen gemacht. Aber alles so, was Gästeakquise angeht, was auch die Fragen oder wo gehen wir rein, da haben wir uns manchmal besprochen. Aber das habe eigentlich alles ich dann gemacht. Mhm. Ne? So. Und was die Produktion angeht, gibt es eben Daniel, gibt es Lieven. Das sind eigentlich die beiden Hauptproduzenten. Also die wechseln sich ab und zur Not springt mal Serda ein. Aber normalerweise sind das die beiden. Also wir sind eigentlich mit mir zusammen zu viert. So. Und ja, das ist schon eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt so, ich finde eigentlich so ein kleines Team mit am besten. Ja, also ich denke manchmal so, ist ja am ehesten vergleichbar vielleicht mit, wenn ich jetzt mir Talkshows oder so anschaue, ja, wie viele Redakteure die teilweise haben, ja, dann hat das Vorteile, aber auch Nachteile, würde ich sagen. Ja, weil wir echt im kleinen Team extrem schnell entscheiden können. Und ja, jetzt sind wir bei 7 Tagen gelandet. Ob ich das mein Leben lang so mache, weiß ich auch nicht. Also es ist halt, wir produzieren mittlerweile manchmal vor, also wenn wir zum Beispiel das Wochenende oder Samstag, Sonntag, dass wir, wenn es eine Diskussionsrunde ist oder so, die produzieren wir vor mal. Aber meistens ist es wirklich tagesaktuell.
Hast du denn das Gefühl, jedes Mal top vorbereitet zu sein? Oder gehst
Nein.
du auch, danke, immerhin das. Das heißt, du gehst auch ab und zu so, es gibt doch, wie war das nochmal, in der Pädagogik das Wort Schwellenpädagogik, über die Schwelle und los geht's. Nee, ist das, heißt das eigentlich deswegen so?
Ja, ne? Kann ich dir nicht sagen, obwohl meine es gibt, Eltern beide das, Lehrer sind.
Vielleicht ist es auch nur dann, dass das so irgendwie verballhornt wurde. Aber auf jeden Fall, es gibt auch den Moment, du gehst rein und denkst dir, oh, wenn der mich jetzt was Falsches fragt oder auf dem falschen Fuß erwischt, dann stehe ich hier nackt im Wald, oder?
Na, das Gute ist ja, dass ich die Fragen stelle normalerweise. Aber also, wenn ich jetzt selbst Gast bin, also wenn Philipp mich befragt, dann wie gesagt zu Themen, wo ich mich auskenne, also wo ich was zu erzählen habe. Aber ich finde, man merkt es auch sofort bei einem selbst, ob man jetzt wirklich, wenn man der Befragte ist, ne, ob man wirklich tief im Thema ist oder ob es so ein bisschen oberflächlich bleibt, ja. Bei den Gästen ist es eher so, du hast natürlich irgendwann eine Routine, ja, also ich schreibe mir auch jetzt vorher manchmal ein paar Stichpunkte oder so, ja, aber es ist auch nicht, dass ich mir eine Anmod aufschreibe oder so. Ich finde es eher gut, dass es nicht so perfekt ist oft, ja, also dass die Leute nicht den Eindruck haben, das ist ja auch der Unterschied zum Fernsehen oder zum Radio auch oder zum professionell gemachten Radio, dass es eben nicht bis auf den letzten Buchstaben schon getextet ist, ja. Ich würde sagen, manchmal könnte ich es ein bisschen flüssiger und ein bisschen professioneller machen, so. Und bei den Fragen ist es so ein Mix, ja. Also du musst dich schon auskennen, was ich dadurch mache, dass ich im 24/7 News konsumiere, ja, und alles höre und lese und so weiter. Das heißt, ich bin in den Themen schon immer irgendwie drin, ja. Sei denn so bei zum Beispiel Wirtschaft oder so, das ist so nicht unbedingt meins. Aber du kannst dir alles irgendwie erschaffen und so ein Mix aus jetzt da zwar drin zu sein ein bisschen und gleichzeitig Fragen zu stellen, die sich vielleicht alle stellen und auch keine Frage für irgendwie, das weiß doch jeder, zu halten. Das ist auch so ein bisschen die Bildschule, ja. Also wir machen irgendwie ein Programm auch für Leute und das ist eigentlich das schönste Kompliment, wenn mir Leute schreiben, ich habe mich eigentlich nie für Politik interessiert, jetzt bin ich süchtig nach deinem Podcast geworden und habe Bock, über Politik nachzudenken, ja. Das finde ich echt, echt toll. Das ist ja so, als hätte man nicht gedacht, ne, dass ein Bildreporter nochmal Bildungsfernsehen macht. nein, nicht Bildungsfernsehen, Bildungspodcast natürlich. Und diese Mischung macht's, glaube ich, ja. Also ich glaube, diese perfekte Vorbereitung, ja, wäre schön, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte noch, aber die Leute erwarten einfach ein tiefes Gespräch, so.
Wann bist du denn, Paul, wann bist du denn privat? Also arbeitet das permanent in deinem Kopf, die nächsten Themen? Ich muss morgen das machen, übermorgen muss ich das machen. Kannst du dann auch mal abschalten und nichts konsumieren?
Ja.
Oder hast du dann die Sorge, du verpasst was?
Ja, das kann ich durchaus. Also wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie, weiß nicht, essen gehe mit Freunden oder was weiß ich, ein Bier trinken gehe oder so, das ist jetzt nicht so, dass ich da 24/7 auf mein Handy gucke. Ja, also das kriege ich schon hin. Wobei unter der Woche ich schon sehr darauf achte, da jetzt gerade in so einer schwierigen Newslage wie Iran und so weiter, das hinzubekommen. Aber ich arbeite immer noch daran, dass ich mehr Momente habe ohne so viel Screentime. Also ich habe auch noch nie irgendwie diese Funktion angeschaltet, wie viel Screentime ich habe, weil ich Angst habe vor der Antwort. Deswegen ist es so, dass ich schon merke, dass ich eine gewisse Sucht habe auch, ja, was das Smartphone und X und so News angeht. Und da frage ich mich natürlich schon manchmal, was macht das eigentlich mit einem, ja, und auch mit dem Gehirn, wenn man das jetzt so viele Jahre macht. Und da denke ich immer noch drüber nach, okay, wie komme ich da mal von runter?
Weil es auch jederzeit wieder losgehen könnte. Also du könntest jetzt auch innerhalb der nächsten 10 Minuten irgendeine Nachricht bekommen, Paul, du musst da und dahin.
Ja, das könnte passieren. Meistens, warte, muss kurz einmal antworten. Ist jetzt nicht gespielt. Das Problem momentan ist, Das so, jetzt habe ich auf Nichtstören gestellt. Das Problem ist, was jetzt die Auslandsreisen angeht, Ukraine kann man covern. Ja, da kannst du als Reporter sein. Aber das, was jüngst war, Venezuela und Iran jetzt zum Beispiel, ja, kommen wir als Reporter halt nicht rein. Ja? Wir kriegen kein Visum. Wenn du kein Visum hast, kannst du als Tourist einreisen. Wenn du dann gecatcht wirst, bis zum Gefängnis. Das ist hier Kollegen 2011 passiert, die mehrere Monate in einem iranischen Knast waren. Ja, das will man nicht. Zumal ich eine Geschichte mit dem Iran habe, weil ich den Außenminister mal gefragt habe, warum er Homosexuelle ermordet oder warum der Iran Homosexuelle an Kran hängt. Das war bei so einer Regierungspressekonferenz irgendwie, wo ich mit dem Außenminister damals war, Heiko Maas. Aber das heißt, ich bin da bekannt, werde deswegen auch kein Visum bekommen, springe also sowieso nicht. Und so, und das macht es echt gerade kompliziert, die Dinge zu covern, die man eigentlich covern will.
Du hast gerade gesagt, dieses Thema im Iran ins Gefängnis, das will man nicht. Jetzt hast du als Kriegsreporter aber natürlich auch schon extrem viele gefährliche Momente erlebt. Begibst dich bewusst in die, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, du wurdest auch mal entführt und wusstest nicht, wo du bist. So dieses Klassische in dem Fall, was man eigentlich nur aus irgendwelchen Filmen kennt, Sack über den Kopf und verschleppt. War das wirklich so? Gibt es diesen Moment oder habe ich das falsch gelesen?
Der Moment, das war im Libanon, den du meinst, ne? So ein Gefühl gibt's. Also es war so, dass wir damals eine Live-Schalte gemacht haben. Ich war einen Tag, bevor sie Nasrallah, den Hisbollah-Chef, ermordet haben, die Israelis, war ich in der Stadt, dann morgens noch berichtet von so einer Hisbollah-Demo. Am Nachmittag gab's den Militärschlag und dann ist es so, dass du als Reporter oft, wenn du zufällig in der Situation bist, wo gerade Weltnachrichten passieren und nicht so viele andere Reporter sind, also es war erstaunlicherweise, waren zu dem Zeitpunkt nicht so viele in Libanon, ganz viele Anfragen so von Fox, CNN, kannst du für uns schalten, ne? Und das war in dem Fall auch so. Und es war so, dass ich eine Schalte gemacht habe, dann auch für einen israelischen Fernsehsender, der mich anrief und schrieb. Ich las ein paar Monate später, dass das seit 1980 das erste Mal war, dass es eine Live-Schalte in den Libanon gab, weil es verboten ist. Was mir nicht klar war, weil ich so dachte, in Zeiten des Internets, ja, also es ist ja nicht mehr so Cable TV, ja, es wird etwas reported, sondern durch X kann ja jeder von überall überhaupt auf alles zugreifen. Aber das führte dazu, dass Hisbollah danach auf uns aufmerksam wurde. Erstmal dachte, wir seien Spione und dann uns im Hotel aufgesucht hat und uns dann mitgenommen hat, alles durchsucht hat, die Handys sich angeschaut hat und dann dachten wir, das war dann auf einer Polizeistation, wir können wieder gehen, aber dann kam irgendwie das Militär, hat uns einen Sack die Augen verbunden. Und dann ja auch nicht aufgeklärt, sondern irgendwo hingebracht. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt eben nicht, mein Kameramann Jorgos und ich, wo sind wir hier eigentlich? Ja, also sind wir, bei wem sind wir, wo sind wir hier? Und das sind dann schon so Situationen, wo du denkst, oh Mann, ja, was passiert jetzt als nächstes? Ich war interessanterweise relativ ruhig, ja, also so Stresssituationen machen mich eher ruhig. Okay. Aber natürlich geht dir das so durch den Kopf. Dann wurden wir in eine Zelle gesperrt. Irgendwann war klar, dass das libanesische Militär war und nicht die Hisbollah, wobei sie halt eben eng zusammenhängen. Und das hat mich ein bisschen beruhigt, weil natürlich die Hisbollah jetzt bekannt ist für eher noch schärfere Foltermethoden, ja. Und dann war aber das Glück, dass mein Kameramann schon aus dem Hotel heraus unseren Producer informiert hat. Also als sie gerade reinkommen, hat gesagt, Achtung, Polizei ist hier. Und dadurch konnten wir es weitergeben von dort an Axel Springer und dann haben die sich mit allen auch politischen Kontakten, die wir haben, dafür gesorgt, dass wir dann schon nach 24 Stunden wieder freikamen.
Du redest da relativ ruhig drüber und du meinst, du warst auch ruhig. Ist das so eine Art Selbstschutz in dem Moment? Hast du das dir irgendwann antrainiert? Also wie, also man kann sich auf sowas ja nicht vorbereiten. Auf so eine Situation.
Nee, es ist so, also ich weiß noch genau, wie es war. Wir waren eben im Hotelzimmer vom Kameramann und von da haben wir unsere Live-Schalten gemacht. Unter anderem die Live-Schalte nach Israel, die uns zum Verhängnis wurde. Und dann klopfte es und mein griechischer Kollege Jorgos, der dachte, dass das irgendwie ja, Personal ist vom Hotel, ne? So, einer stand da, hat er gesehen und so. Und dann kamen sie zu fünft rein. Also, die hatten sich dann an die Seite gestellt. Und dann hast du erstmal so ein, ja, so ein Moment der Nervosität, ja. Mhm. Also, so ein Zucken und dann rauscht irgendwie das Adrenalin. So, oh Gott, was passiert hier gerade? Aber irgendwie, ja, wahrscheinlich ist das so ein Schutz, dass du dann mit solchen Leuten irgendwie besonders ruhig sprichst, um auch nicht gestresst zu sein. Ja, ich habe Ähnliches mal in der Ukraine auch erlebt, also in der Ostukraine, wo Leute uns verfolgt haben. Aber es ist eigentlich, finde ich, klingt jetzt absurd, aber es ist eigentlich die unangenehmste Situation. Auch nicht vergleichbar, finde ich zumindest, mit zum Beispiel einer Fahrt zur Front. Ja, da hast du in dem Moment, ne, Respekt, Sorge, durchaus auch Angst. Das ist dann aber weg und du weißt ja aus deiner Erfahrung heraus, was kommt da jetzt, ja? Also so, das kann schief gehen, das weiß man, das versucht man wegzudrücken, aber du weißt, du fährst dahin, du machst das, du gehst da wieder raus, so. Aber diese Situation, wenn dann plötzlich sowas passiert, da bist du ja komplett dem ausgesetzt, was die jetzt da tun. So, und da, glaube ich, ist dann so der Schutz, okay, ich bin jetzt einfach wirklich ruhig und ja, versuche entspannt zu bleiben.
Gibt es, Paul, bei dir jemanden, also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hast du jeden aus der Politik der letzten 10 Jahre mal irgendwie getroffen. So, Thema Nervosität. Gibt es da noch jemanden, wo du nervös bist, wenn du ihn triffst? Hast du noch so eine Grundnervosität? Ich frage das auch deshalb so, ich bin ja eher in der Sportecke unterwegs und habe da schon sehr viele echt gute Leute kennenlernen dürfen. Ich habe aber jedes Mal, wenn es jemand ganz Großes ist, mit dem ich persönlich was verbinde, ich habe im letzten Jahr Henry Maske getroffen für eine große Runde und ich war ultra nervös vorher, weil es einfach mein Jugendidol ist. Oder mal nur per Teams ein Interview mit David Beckham gemacht und habe mich vorher gefühlt wie so ein kleiner Junge, wo es so gekribbelt hat. Und ich war richtig nervös. Gibt es das bei dir in der Politik auch? Ist das, wenn du, keine Ahnung, du triffst auf Trump und du weißt, irgendwie macht der mir immer noch Angst, der Typ, ich bin nervös. Oder bei wem ist das so bei dir?
Ja, Trump habe ich ja im Oval Office eine Frage gestellt. Das war kein Interview-Setting. Mhm. Da war ich durchaus nervös. Aber ich war dann so überrascht, weil das ist ja eine Situation, da kommen alle Journalisten rein und jeder stellt irgendwie oder kann rumschreien und ne, eine Frage stellen. Und dann gibt es erst so diese komischen Fox News-Leute, die dann da irgendwie Propaganda-Fragen stellen. So, und dann nimmt er ja persönlich Leute dran. Ja, mhm. Und auch da hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich wirklich drankomme. Ja, so, und ich hatte mir auch keine Frage überlegt, sondern ja klar, ich will was zur Ukraine fragen. Das heißt, ich war da so überrumpelt und dann so im Stress, diese Frage zu stellen, dass ich gar nicht so richtig nervös sein konnte. Aber doch, da habe ich Nervosität gespürt. Wo hatte ich die auch? Beim Interview mit Netanyahu. Aber jetzt nicht, weil ich ihn so toll finde, sondern weil ich einfach ob seiner Rhetorik weiß, wie schwierig es ist, ihn zu interviewen. Ja, es ist auch immer eine Frage, wenn du jemandem, mein Englisch ist okay, ja, aber es ist eben nicht deine Muttersprache. Und wenn du Netanyahu, der eben das als zweite Muttersprache hat, ja, dem gegenüber sitzt und ihm auch kritische Fragen zu Gaza stellen willst und was dort passiert ist. Gut, da sagen eh immer alle, das war nicht kritisch genug oder das war dies oder das war jenes, da muss man eben umgehen. Aber in der Situation war das sehr stressig. Dann ist es auch noch, wenn du weißt, das ist jetzt on camera, also es war live on tape, ja, es war klar, da würde jetzt nichts geschnitten oder so, ja. Ähnlich war es auch zuletzt bei Tucker Carlson, wo ich im Nachhinein sagen würde, da hätte ich mich anders oder besser vorbereiten müssen, ja, weil der mich so auseinandergenommen hat und ich ihm dachte, ich für ein Interview und nicht irgendwie einen Debattenraum hier oder ein Debattenforum. Und da habe ich das während des Gesprächs gemerkt und dachte so, scheiße, das läuft hier echt völlig in die falsche Richtung. Also ja, es kommt vor, aber es ist anders. Also ich erinnere mich auch noch an mein erstes Ministerinterview. Das muss so 2008, 2009 gewesen sein. Kommt zum Außenminister und das war so, oh wow, und da ist Sicherheit und der Minister und so, ja. Aber das war dann schnell so, dass mir das jetzt nicht so wahnsinnig Respekt eingeflößt hat, ja. Und ich fand es auch ehrlicherweise relativ schnell sehr langweilig, jetzt irgendwie den Außenminister oder wen auch immer im Regierungsflieger zu begleiten. Ja, es klingt ja so wahnsinnig toll, du bist da Journalist im Regierungsflieger und ganz nah dran, ja. Aber in Wahrheit, ne, bist du halt da, fährst dann mit, dann geben die ihr Statement. Du hast halt eigentlich wenig selbst zum Recherchieren, ne? Die Hintergründe, wo sie nicht offen sprechen, sondern wo du Fragen stellen kannst, die sie im Zweifel im Ohr nicht beantworten würden. Das ist noch interessant, aber ja, wie so alles im Leben, oder? Verliert das dann irgendwann so ein bisschen an Feuer.
Gibt es denn jemanden noch, den du unbedingt mal interviewen wollen würdest? Hast du da irgendwie so eine Bucketlist oder ist das so, wie es die Themen hergeben?
Wladimir Putin wäre auf Nummer 1 bei mir, ja. Also das wäre schon jemand, den ich wahnsinnig gerne interviewen würde. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, weil dafür sind wir zu kritisch. Und er hat ja zuletzt auch Tucker Carlson ein Interview gegeben, der ihn jetzt immer verteidigt. Kann sich das halt aussuchen, ne? Warum sollte der mir ein Interview geben? Daran glaube ich nicht. Donald Trump, ja, zu einem Interview. Auf der anderen Seite gibt er halt so viele Interviews, dass du so denkst, ja, okay, ja, was, Kim Jong-un fände ich natürlich interessant, ja.
Nimmst aber, dir aber nur die Leichtgewichte.
Ja, naja, du fragst ja nach denen, die mich wirklich interessieren würden, ne? Ich meine, Zelensky habe ich, glaube ich, jetzt seit Beginn der Vollinvasion 6-mal interviewt. Mhm. Das ist jetzt nichts, was mich noch irgendwie kitzelt. Und tatsächlich ist es so ein bisschen so, dass ich eine Zeit lang das wahnsinnig spannend fand, Politiker zu interviewen, hat sich aber auch vielleicht auch durch den Podcast ein bisschen verändert, weil mir ganz viele wiedergespiegelt haben, die Folgen mit Politikern, die hören sich eigentlich gar nicht, ja, weil es so irgendwie, ja, so viel Floskeln kommen und stattdessen sind sie halt Fans von Experten oder Journalisten so, die viel offener sprechen können.
Was steht denn, Paul, bei dir die nächste, also ich weiß gar nicht, ob du überhaupt nach vorne guckst oder ob sich das täglich ändert, deine eigene, aber was steht so an bei dir?
Du, wir haben jetzt demnächst wieder Folgen bei Sat.1. Ja, ich glaube, ich darf das Datum noch nicht verraten, sonst kriege ich Ärger. Aber es gibt da mehrere Themen, die wir angegangen sind. Also, wie geht's Deutschland? Ich habe mich dann gefragt beim Schneideprozess, wie haben wir das eigentlich geschafft, noch so viele Drehtermine in 25 neben all dem anderen zu finden. Aber es irgendwie, ja, manche fragen mich auch, mein Gott, machst du nicht dafür zu viel? Aber ich bin nicht nur schlecht im Nein sagen, sondern irgendwie finde ich auch vieles gleichzeitig so spannend. Ja, also das ist halt dann nochmal was ganz anderes, irgendwie eine Doku zu machen, ja, und da im TV unterwegs zu sein, auch für ein ganz anderes Publikum und ganz andere Leute ansprichst. Und finde ich mega spannend und irgendwie auch total cool, dass Sat.1 da so viel Bock drauf hat, weil das ist ja eigentlich gar nicht, oder war es mal durchaus, ja, Politik und auch Nachrichten. Aber ja, das ist, müssten die ja auch nicht, ne? Und ich finde es toll, dass sie sich dem, dass sie Lust haben auf politisch relevante Inhalte.
Paul, wir kommen leider schon zum Ende. Wir schließen immer mit einer Frage, die auf ein erstes Mal abzielt in Zukunft. Auf welches erste Mal in Zukunft freust du dich?
Ja, länger als eine Woche Urlaub machen, ohne einen Podcast aufzunehmen. so gerne ich podcaste, aber ich glaube, das brauche ich demnächst dann doch auch mal wieder.
Es gibt keine Sommerpause, Winterpause, irgendwas bei dir, oder?
Nee, wir haben, also am 25., 26. Dezember haben wir die Leute nicht behelligt und am 1. Januar auch nicht, aber das war's. Also wir hatten keine Sommerpause, keine Winterpause, weil ich finde auch so, entweder geht's hier um Nachrichten, ja, dann musst du irgendwie, wenn du schon sagst, du bist ein tägliches Format, immer da sein.
Und wo würdest du die Woche Urlaub machen?
Wo würde ich die Woche Urlaub machen? Wahrscheinlich wirklich weit weg. Ich hatte eigentlich vor, mal in Ruhe nach Bali, Thailand, vielleicht surfen, sowas, ja.
Es sei dir hoffentlich bald gegönnt. Paul, vielen, vielen Dank.
Ja, es liegt ja an mir in Wahrheit. Ne? Ich könnte ja auch sagen so, aber es passiert dann einfach auch immer wieder so viel. Jetzt, ich meine, ich war im Urlaub, ja, 5 Tage und dann zum Glück erst an meinem Freund da und zum Glück ist es dann erst am Abreisetag passiert, dass Venezuela passierte. Das heißt, ich musste den Urlaub nicht vorher abbrechen.
So. Wir brechen jetzt hier ab. Nein, wir brechen nicht ab. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir bedanken uns bei dir, Paul. Danke für deine Zeit. Wissen wir sehr zu schätzen.
Gerne.
Hat großen Spaß gemacht.
Danke, Paul. Gleichfalls. Und ganz viel Erfolg mit eurem Podcast.
Vielen Dank.
Danke.
Macht's gut da draußen.
Ciao, ciao.
Ciao.